also Berührungsängste in einem Gotteshaus zu sein von einer anderen Religion. Warum? Ich bin Gast hier. Wir haben auch in der Synagoge nicht-jüdische Gäste. Ich sage immer, wenn wir nicht miteinander reden, reden wir dann immer weiter nur Blödsinn übereinander. Es ist schön zu merken, dass wir auch Gemeinsamkeiten haben. Wir sollen die natürlich kennen und anerkennen lernen. Aber auch haben wir die Möglichkeit, unsere Unterschiede kennenzulernen. Paradebeispiel, Jesaja 53. Und es gibt auch sogar ein Ammenmärchen. Wir Juden hätten genau dieses Kapitel rausgestrichen aus der Liturgie, also von den Haftorot, stimmt überhaupt nicht. Wir interpretieren das anders. Und ihr interpretiert das. Also das ist dann die Vorbote von Jesus. Und wir sagen was ganz anderes. Das bezieht sich auf Am Israel, auf das Volk Israel. Na und? Die Heiligen Schriften gehören uns allen. Und wir haben ein Recht, sie so zu interpretieren, wie wir möchten. Wir haben ja auch unterschiedliche Strömungen. Und es gibt die Leute, die super fundamentalistisch sind. Und Gott hat in 6 Tagen von 24 Stunden die Welt erschaffen. Wir wissen, ja, es gibt Leute, die daran glauben. Ich habe ja viele Landsleute, die so sind, okay? Wir dürfen diese Sachen, diese Geschichten, die uns alle gehören, die sind mehr als Geschichten. Die sind Weisheiten. Und ob diese Menschen wirklich gelebt haben, wirklich das gesagt haben, was sie gesagt, was in unseren Schriften steht. Darum geht es nicht. Es geht um die Botschaft, die die vermitteln. Und deswegen finde ich das wunderbar, wenn wir unsere Schriften gegenseitig kennenlernen und wenn wir darüber diskutieren. Also, da steht ein Kreuz. Wir haben einen Toraschrank. Na und? Ich bin hier in einem christlichen Gebäude. Ich erwarte, dass da ein Kreuz ist. Wäre ja ganz komisch, wenn keins wäre. Oft auch bei den Mormonen ist, ja, okay, ich kenne das auch. Okay, jetzt zum Thema. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Und Fragen bitte, bitte stellen. Also es lebt von Fragen. Und Sie werden ja wissen, warum. Humor ist die Lingua Franca der Juden. Seine Eigenschaften, entwickelt über Jahrtausende, sind einzigartig auf der Welt. Es ist eine breitbändige Mischung aus Talmudlogik und Alltagsrutzpe, aus rhetorischen Fragen, Selbstironie, Übertreibung, Wortwitz, philosophischer Tiefe und manchmal sogar aus derbster Direktheit. Der Humor funktioniert als Schutzschild gegen Machtlosigkeit, als Ventil für Angst und Ohnmacht und als Werkzeug für Selbstbehauptung und Würde in widrigen Umständen. Und er ist der Raum, in dem wir uns in allen möglichen und unmöglichen Situationen frei äußern können. Wohlgemerkt, unser Humor ist nicht plump und gar nicht verletzend. Er ist eher in Würde gegründet, geboren aus Erfahrung, Textliebe, Überlebenswillen und tiefer Einsicht, dass man manchmal nur weitermachen kann, wenn man über sich selbst lacht, bevor es die anderen tun. Mit anderen Worten, der jüdische Humor sucht die Lacher nicht im Bauch, sondern im Kopf und im Herzen. Bereits in der Tora ist Humor vorhanden. Zum Beispiel, das beste Beispiel, Aarons Antwort auf das goldene Kalb. Ich zitiere, ich sprach zu ihnen, also zu den Israeliten, wer hat Gold? Sie rissen es sich ab und gaben es mir und ich warf es ins Feuer. Und so kam dieses Kalb heraus. Ja, diese Ausrede ist so maßlos naiv übertrieben, dass sie automatisch komisch wirkt. Es ist aber kein Lacher auf Kosten von Aaron, sondern es ist ein didaktisches Werkzeug. Die Tora benutzt diese Diskrepanz zwischen der dramatischen Situation, der unmöglichen Situation und der kindischen Ausrede, um die Absurdität des Götzendienstes bloßzustellen und auch um Aarons menschliche Schwäche sichtbar zu machen und letzten Endes um uns über das Schmunzeln zum Nachdenken zu bringen. Also das ist klassische biblische Ironie der pädagogischen Art. Denn kurz nach der Euphorie der Offenbarung auf Sinai wirkt die Banalität von Aarons Ausrede als absurden Versuch der Selbstentlastung. Ja, ausgerechnet Aaron, ausgerechnet dieser volksnahe, Wortgewandte, der also eigentlich auch für Mäuse gesprochen hat, ausgerechnet der ist auch nur ein Mensch. Und bekanntlich neigen wir Menschen immer wieder dazu, Verantwortung abzuschieben. Ja, wir kennen das Muster, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Das ist normal. Ja, also es ist eine Ausrede, die so alt ist wie Adam und Eva. Ja, die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir von dem Baum. Die Schlange hat mich verführt. Ja, die Komik hier schafft dann Distanz zum Trauma und macht es uns möglich, darüber zu sprechen, ohne daran zu zerbrechen. Und so will die Tora uns zeigen, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das sich selbst auszutricksen versucht und dabei immer in die eigene Falle tappt. Und jetzt greife ich in die Schatzkiste meines frühen Lebens und zitiere meinen Papa Wotan, dem es im zweiten Akt Walküre richtig mies geht. Also Walhall hat eine Hypothek, der hat Trumpitis. Also dieser Wotan sagt, in eigener Fessel fing ich mich, ich unfreiester aller. Tatsächlich. Die Tora ist auch voller Wortspiele. Manche sind humorvoll, manche ironisch und manche nur spielerisch. Also der Name Adam, Adam heißt Mensch. Und Adama heißt Erde und in beiden steckt das Wort Dam, also das bedeutet Blut. Und das steckt auch in dem Wort Edom. Adam wird aus Staub und Erde geformt und nachdem er und Eva von diesem verbotenen Baum naschen, da sagt der Ewige, du wirst zur Erde, zur Adama zurückkehren. Und dann der neugeborene Esau, der kam rötlich, Admoni, am ganzen Körper, wie ein haariger Mantel, so steht es da, heraus. Nomen ist Omen. Wie wir wissen, kommt er ja viel später, ganz ermattet vom Felde und hechelt seinem Bruder Jakob, lass mich doch schlingen von dem Roten da, denn ich bin matt. Ja, darum nannten sie ihn Edom. Steht es auch in der Tora so. Ja, der hat heißes, impulsives Blut. Und da kann er nicht einmal das Essen beim Namen nennen. Es war wahrscheinlich so eine Art Linseneintopf. Und dafür verkauft er sogar sein Erstgeburtsrecht. Und wie er sagt, was nützt mir das, wenn ich ja schon tot bin? Ja, also die Tora sagt uns mit ein bisschen Augenzwinkern, man isst, was man isst. Und es gibt auch trockenen Humor in der Tora. Sarah lacht über die Nachricht, sie soll jetzt gebären in dem hohen Alter. Und der Ewige sagt, du hast gelacht. Und die sagt, nein, 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 ich habe gar nicht gelacht. Und er sagt, hast du doch. Edge. Es ist ein Minisketch in drei Versen. Ich finde es großartig. Und dann gibt es auch Slapstick. In einer Geschichte, die wir diese Woche lesen. Der große freiberufliche Seher Bilam, der von König Balak beauftragt wird, Israel zu verfluchen, sieht gar nichts. Seine Eselin, die sieht alles und die sagt es ihm doch. Bilam ist dann machtlos, Balaks Auftrag zu erfüllen. Er kann nur das sagen, was der Ewige ihm in den Mund legt. Und wie wir wissen, wie schön sind deine Zelte, Jakob, sind deine Städte, Israel. Und dass ausgerechnet die Eselin den Engel wahrnimmt und der große Seher nicht. Und dass die Eselin auch spricht und ihn noch zur Rede stellt, das schafft eine ganz wunderbare, komische Verkehrung der Rollen. Also mit ganz scharfem Humor und satirischer Zuspitzung hält die Tora dem armen Bilam einen Spiegel vor und enthüllt die Blindheit seines übersteigerten Selbstbildes. Die Szene ist genial. Auch der Talmud benutzt Humor als Werkzeug. Es gibt Fragen, Gegenfragen, hyperbolische, fantastische Bilder, selbstironische Miniaturen und Sarkasmus als Schärfung eines Arguments. Also gerade unser Bilam, der wird in manchen Midrashim, also ein Midrash ist eine Geschichte im Talmud, es gibt ja ganz Midrash-Bücher auch, die ausgehen von einer Geschichte in der Bibel, aber sie schmücken das auch auf, sie interpretieren das neu. Also es ist ein bisschen wie talmudisches Regietheater. Also der kommt aber in den Midrashim nicht gut weg, der wird meist durch den Kakao gezogen. Im Traktat Avodah Zarah 4b zum Beispiel, also die meisten der Esel, muss ich davor, die in der Tora und auch im Tanach, in der hebräischen Bibel erwähnt werden, die sind männlich. Bilams ist aber weiblich, seine Aton. Das ist ohnehin, das unterstreicht seine Ohnmacht, denn ja, wir Frauen werden general als sensibler, wahrnehmungsfähiger und auch kommunikativer dargestellt als die Männer. Und dann kommt eine kurze, sehr pikante Szene. Wenn Balaks Leute sehen, dass Bilam auf einen Esel und nicht auf einem Pferd reitet, fragen sie ihn, warum. Und er sagt, ach, also mein Pferd habe ich da zum Grasen auf die Wiese gebracht. Und prompt sagt die Eselin, bin ich nicht deine Eselin, die du immer gebrauchst? Das ist nicht wortwörtlich aus der Tora, sondern die haben da extra das Wort gebrauchst hinzugefügt. Und wenn Bilam dann sagt, nö, nö, aber nur als Lasttier, sagt sie, überdies, also bei Tag diene ich dir zum Reiten und zur Ehe bei Nacht. Ja, also das steht im Talmud, also ja, okay. Und im Traktat Megillah 7b, Rabbah sagt, der hat gesagt, also an Purim soll man so viel zechen, dass man den Unterschied nicht zwischen dem Bösen, also verflucht sei Haman und gepriesen sei Mordechai, nicht mehr sieht. Ja, und es kam eines Tages, Rabbah und Rabbi Zera haben zusammen Festmahl. Purim-Festmahl gehalten. Und als die beide stockbesoffen waren, stand Rabba auf und hat Rabbi Sera umgebracht. Und am folgenden Tage hat er gefleht um Erbarmen und er konnte ihn beleben. Und im nächsten Jahr hat er ihm wieder vorgeschlagen, wollen wir wieder dieses Jahr auch ein Festmahl zu Purim abhalten? Und er sagt, nicht jederzeit geschieht ein Wunder. Also das ist schwarzer Humor mit der Pointe, übertreibt es bitte nicht. Und dann im Traktat Ta'anit 20b, es gab einen Schüler, der hat sehr viel gerade Torah gelernt und er war übermütig und lustig und er begegnet ausgerechnet einem furchtbar hässlichen Mann. Und der Mann grüßt ihn ganz lieb und statt dementsprechend zu antworten, sagt er, oh, wie hässlich bist du doch. Sind vielleicht alle Leute deiner Stadt so hässlich wie du? Und der antwortet ihm, oh, das weiß ich nicht. Geh lieber zum Meister, der mich erschaffen hat, und sag's ihm. Also das ist eine herrliche, selbstironische, entwaffnende Antwort auf diese unverschämte Frage. Sowas gibt es im Talmud, man muss ja manchmal richtig laut lachen. Also viele jüdische Witze funktionieren nach dem Muster, wenn die Welt uns klein machen will, machen wir uns selbst noch kleiner. Aber so, damit wir größer werden. Also ein Klassiker, ein Jude zieht neben Rockefeller ein und errichtet sein Haus genauso wie Rockefeller. Er gestaltet seinen Garten genau wie Rockefeller. Er kauft sogar das gleiche Auto wie Rockefeller. Eines Tages kommt Rockefeller zu ihm und sagt, Sie wollen wohl so gut sein wie ich, was? Und der Jude antwortet, nein, ich denke, ich bin besser. Rockefeller fragt, ja, warum? Und der Jude antwortet, ja, erstens wohne ich nicht neben einem Juden. Ja, und dann gibt es also klassisch, ich bin nicht viel, aber ich bin alles, was ich habe. Andere Witze funktionieren als Ventil für Angst und Ohnmacht und als Würde in der Demütigung. Also der Zar sagt zu einem Rabbi, ihr Juden seid ein kleines Volk. Und der Rabbi antwortet, ja Majestät, aber wir haben einen großen Gott. Ja. Und was macht euch so sicher? Der Rabbi sagt, der hat uns klein gemacht, damit wir nicht so werden wie sie. Und ein Antisemit sagt, ihr Juden seid an allem schuld. Und der Jude sagt, wenn wir so mächtig wären, würden wir uns nicht mit ihnen unterhalten. Und der Geschäftskonkurrent sagt, ich werde dich ruinieren. Und der Jude antwortet, ja, dann fange ich an, schon mich daran zu gewöhnen. Und dann gibt es auch diese herrlichen rhetorischen Selbstverteidigungsversuche. Also der Richter fragt, warum haben Sie den reichen Mann beleidigt? Und der Jude, ja, ich wollte ihn nicht beleidigen, ich wollte ihn nur auf sein Niveau herunterholen. Ja. Und ja, warum antworten wir immer mit einer Frage? Ja, warum nicht? Und es gibt auch Witze, um Vorurteile entgegenzutreten. Während des Zweiten Weltkriegs ruft eine wohlhabende Frau aus den Südstaaten der USA beim hiesigen Armeestützpunkt an und sagt, es wäre uns eine Ehre, 5 Soldaten zu unserem Thanksgiving-Dinner einzuladen, aber auf keinen Fall Juden. Am Thanksgiving klingeln dann 5 perfekt uniformierte schwarze Soldaten bei der Frau. Danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Die Frau ist natürlich fassungslos, sie kann ja nur stammeln. Also, ihr Offizier hat einen fürchterlichen Fehler gemacht. Oh nein, sagt ein Soldat, Hauptmann Cohen macht solche Fehler nicht. Ja, und dann gibt es, wir haben einige Archetypen und die funktionieren unter uns, aber auch die Komiker, die nehmen die sehr gerne. Also es gibt die Stadt Chelm. Es ist die Stadt der Weisen, die alles grundfalsch machen. Es ist so wie eine jiddische Version von Monty Python. Also die Chochamim von Chelm, das sind die Weisen von Chelm. Die sind also eigentlich Schildbürger. Das ist eine jahrhundertalte Tradition unter den osteuropäischen Juden. Chelm ist aber tatsächlich eine historische Stadt. Das ist jetzt im Südosten von Polen, ganz nah an der ukrainischen Grenze. Und zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert war es ein sehr bedeutendes Zentrum der Talmudlehre. Und die dortigen Rabbinen und Gelehrten, die waren für ihre scharfe, rigorose und komplexe Talmudlogik weit über die Grenzen der Stadt berühmt. Und deswegen haben sich diese Parodien entwickelt. Aber angelehnt an das deutsche Schildbürgerbuch von 1598. Und das wurde sehr, sehr früh ins Jiddische übersetzt und adaptiert. Und die Chelm-Geschichten, die haben sich da im 17. und 18. Jahrhundert verbreitet. Aber die liefen am Anfang noch als Schildbürgergeschichten. Die Grundidee war gleich. Die Bewohner von Chelm, die sich für außergewöhnlich klug halten, die kommen immer wieder auf Lösungen, die die Logik ins Absurdum drehen und sich dann als kolossalen Blödsinn entpuppen. Der Literatur-Nobelpreisträger Isaac Bashevis Singer, der sammelte diese mündlich überlieferten Geschichten und er hat sie weltberühmt gemacht. Er hat ja diese Bücher wie Die Narren von Chelm und ihre Schicksal. Also die Merkmale dieser Witze, also wörtliche Auslegung gegen gesunden Menschenverstand und dann pingelige Haarspalterei, die haben sich immer darüber lustig gemacht. Perfekte Logik auf falsche Voraussetzungen, eine kollektive Selbstüberschätzung und dann paradoxe Weisheit. Aber anders als Monty Python, der war eher gesellschafts- und autoritätskritisch. Diese Chelm-Geschichten, die wurzeln in Selbstironie. Nach dem Motto, der Mensch ist fähig, über die höchsten Wahrheiten zu diskutieren und gleichzeitig über einen Eimer zu stolpern. Und die parodieren deshalb oft den Stil von Talmud und Midrash, aber immer mit Augenzwinkern. Also ein paar Beispiele. Die Bewohner von Chelm beklagen, dass ihr Versammlungshaus zu klein ist. Und die beraten und beraten und beraten und endlich kommen die auf die Idee, man soll die Fenster zumachen, damit der Raum nicht hinausfliegt. Ja, also die nehmen eine absurde Idee und diskutieren da bis ins Unendliche. Also mitten in der Nacht brennt ein Haus. Nach stundenlangem Löschen erklärt der Rabbi, es war ein Wunder des Himmels, denn ohne das Feuer wäre es zu dunkel gewesen, das Feuer zu löschen. Ja, also auch das. Und die Weisen von Chelm, die sehen den Mond im Brunnen widerspiegelt. Und die sind natürlich, ja, wow, der Mond, der kann uns gehören. Und die holen Seile und Haken und die angeln da stundenlang nach dem Spiegelbild des Monds. Und als das Seil endlich reißt, fallen sie alle auf den Rücken. Und einer guckt hoch und sagt, oh, gelobt sei der Ewige, der Mond ist wieder an seinem Platz. Dann gibt es die Figur des Herrscher Ostropola. Der ist eine Art Till Eulenspiegel. Das ist ein Trickster, der die Mächtigen immer wieder entlarvt. Er ist arm, klein, machtlos, aber auch geistreich, schnell und unbestechlich. Jemand fragt Herrschele, warum bist du so arm? Weil der Ewige gerecht ist. Ja, wie meinst du das? Wenn die Armen reich wären, würden die Reichen verhungern, denn wer würde für sie denn arbeiten? Und dann prahlt ein Mann, ich habe nie in meinem Leben gelogen. Und Herrschele antwortet, dann sollten Sie heute besser nicht damit anfangen. Und dann gibt es das ewige Pechpaar, Schlemiel und Schlamassel. Es ist ein klassisches jiddisches Zweigespann. Der Schlemiel ist der Unglückliche, der Ungeschickte, der die Suppe immer verschüttet. Und der Schlamassel, das ist der ewige Pechvogel, auf den die Suppe immer fällt. Die sind aber mehr als nur Witzfiguren. Die verkörpern zwei menschliche Grunderfahrungen. Der Schlemiel, der scheitert an sich selbst, an seiner Unachtsamkeit, an seiner Naivität und auch manchmal an seinem übergroßen Selbstvertrauen. Und der Schlamassel, das ist derjenige, der alles richtig macht und trotzdem hat er immer Pech. Also das ist die quintessentielle Pechvogel. Wenn wir über sie lachen aber, lachen wir über unsere eigene Unvollkommenheit. Und wir lachen auch über die Unberechenbarkeit des Lebens. Es gibt ein Sprichwort, der Mensch tracht und Gott lacht. Also der Schlemiel, der vergisst seinen Regenschirm. Der Schlamassel leiht ihm seine. Und dann fängt es an zu regnen, aber nur auf den Schlamassel. Der Schlemiel, ja. Und der Schlemiel verpasst die Straßenbahn. Und der Schlamassel springt hinterher und stolpert über den Schlemiel. Der Schlemiel, der kauft das Falsche los. Der Schlamassel kauft das Richtige, aber für die letzte Erziehung. Und dann gibt es den Luftmensch. Der ist idealistisch, der ist voller Hoffnung, großen Plänen, der ist intelligent, der ist gebildet, der ist charmant, aber der hat selten einen regelmäßigen Einkommen. Der ist tragikomisch und ein bisschen ambivalent. Also der Luftmensch hat erst Visionen, dann entwickelt er Pläne und dann erklärt er seinen Gläubigern, warum es nicht funktioniert hat. Und der Luftmensch, ein Luftmensch, der steht auf einer Leiter und schaut in den Himmel. Ein Passant will wissen, was er da oben macht. Und er sagt, ich suche Inspiration. Ja, und finden Sie was? Ach, nur Wolken, aber die sind schon ein Anfang. Und dann gibt es den Schnorrer. Das ist ein professioneller Bittsteller. Der ist aber kein Bettler, sondern der ist Philosoph des Mangels. Er bittet mit Stolz und nimmt mit Eleganz. Er ist arm, aber er strotzt vor Würde. Ein Bettler bittet um Almosen. Ein Schnorrer nimmt an, sie stehen ihm ohnehin zu. Ein Schnorrer sagt zum reichen Mann, gib mir 10 Rubel. Ja, warum 10? Weil du mir sowieso immer 5 gibst und ich will nicht zweimal kommen müssen. Und ein Reicher gibt dem Schnorrer 1 Rubel und der Schnorrer schaut enttäuscht. Ist das alles? Du sollst dankbar sein. Ich bin dankbar. Aber ich hätte gehofft, sie wären großzügiger. Und ein Freund fragt den Schnorrer, warum gehst du nicht arbeiten? Ja, weil ich die Menschen nicht ihrer Gelegenheit rauben möchte, eine Mitzwa zu erfüllen. Also Almosen geben ist eine Mitzwa. Und dann gibt es Heiratsvermittler oder Heiratsvermittlerin, also Chatren und Chatrenit. Das ist eine Figur, die mit bloßen Worten Welten baut. Ich habe die perfekte Frau für dich. Wie sieht sie aus? Das ist nicht wichtig. Ist sie reich? Geld ist nicht alles. Ist sie klug? Man kann nicht alles haben. Warum denn ist sie so perfekt? Weil sie dich nimmt. Ja. Ich habe einen Mann für dich. Er ist nicht groß, aber auch nicht klein. Nicht dick, auch nicht dünn. Nicht jung, aber auch nicht alt. Ja, und was ist er denn? Verfügbar. Und dann gibt es die jiddische Mamme. Das ist eine klassische Humorfigur, besonders in den USA. Es ist keine wirkliche Mutter, sondern es ist eine bloße Karikatur. Die jiddische Mamme, die ist grenzlos fürsorglich, ständig besorgt, Meisterin der indirekten Kommunikation, Drama und Schuldzuweisung. Sie ist überzeugt, dass niemand genug gegessen hat. Also ein Kind spielt am Strand und wird von einer Welle erfasst. Und seine Mama flieht zum Ewigen und es geschieht ein Wunder, der wird wieder ins Land gespült. Und die Mama blickt gen Himmel und sagt, nu, wo ist sein Hut? Ja. Mamele, der Arzt sagt, ich soll weniger Stress haben. Gut, dann hör auf, mir solche Sorgen zu machen. Aida, bettelst du? Apropos Schnorren. Wie viel jüdische Mutter braucht man, um eine Birne zu wechseln? Keine. Ich bleibe hier im Dunkeln sitzen. Und Jüngle, zieh deine Jacke an. Ja, mir ist aber nicht kalt. Wer fragt dich? Ich friere. Mama, ich habe gerade im Lotto 10 Millionen Euro gewonnen. Ja, wunderbar. Ziehst du dich jetzt endlich mal wieder warm an? Und Arzt und Anwalt, das waren historisch die einzigen realistischen Wege zum sozialen Aufstieg, zur Sicherheit und auch zum Respekt. Und die Mama, natürlich, sie will ja das Beste fürs Kind. Also eine Mama zeigt ein Bild von ihren beiden Söhnen, 4 und 2 Jahre alt. Ja, der Arzt da, der heißt Moishe und der Anwalt heißt Pinchas. Ja. Und dann gibt es die jüdischen Mütter, die meinen, man isst nie gesund, man wird vom Fleisch fallen. Ich habe eine solche Tante, eine die war die Tante meines Großvaters mütterlicherseits. Ich habe sie in Indianapolis immer wieder besucht. Ich habe ja 6 Jahre in Bloomington studiert. Und ich kam an die Tür und es war keine Begrüßung, kein gar nichts. Es war, du bist hungrig. Aber es war keine Feststellung, es war ein Befehl. Und meine Kommilitoninnen waren immer sehr glücklich. Wann besuchst du wieder Elena? Weil ich immer mit großen Säcken von Essen nach Bloomington gegangen bin. Also sie hat uns da durchgefüttert und die konnte fantastisch kochen. Also, Mama, ich bin satt. Satt? Satt von dem bisschen? Komm, ich mach dir noch einen Teller. Das ist ganz typisch. Und dann gibt es zahlreiche Witze über Assimilierungsversuche. Das Telefon klingelt. Darf ich bitte mit Moishe sprechen? Hier gibt es keinen Moishe. Wirklich? Okay, ich versuche noch einmal. Es klingelt erneut. Ist Michael da? Moment, Moishe ist für dich. Ja, und Frau Horowitz unter dem angepassten Namen Schulze geht in den Swimmingpool eines exklusiven Kurhauses. Da waren keine Juden erlaubt. Also das Wasser ist viel kälter als erwartet und das rutscht so aus ihr heraus. Oi weh, was immer das auch heißen mag. Bekanntlich sind wir ein sehr streitbares Volk. Zwei Juden, drei Meinungen. Manchmal müssen wir sogar einen Gegner erfinden. Ein Schiff findet einen Juden gestrandet auf einer einsamen Insel. Und er zeigt dem Rettungsteam, wie er sich da über die langen Monate beschäftigt hatte. Hat nämlich gebaut. Also hier, das ist die Synagoge, in der ich bete. Ja, und was ist das andere Gebäude? Oh, in die Synagoge setze ich keinen Fuß. Und dann gibt es das Paar Litwak und Galizianer. Das sind streitbare Gegenpole. Also rational ist der Litwak, emotional der Galizianer. Trocken, leidenschaftlich, skeptisch, enthusiastisch, analysierend, vertrauend, sparsam oder geizig oder großzügig und verschwenderisch. Aber um das wirklich zu verstehen, also diese beiden Gegensätze, da müssen wir eine kleine Exkursion in die Geschichte des 17. Jahrhunderts machen. Der Chassidismus, eine spirituelle Erweckungsbewegung eigentlich, das entstand im heutigen West-Ukraine als Reaktion auf die Traumata der Chelmnitzki-Pogrome zwischen 1648 und 1654. Und auch da war die Enttäuschung durch den falschen Messias Schabbatai Zvi. Die Bewegung hat dann es versuchte, die verarmte und entmutigte Judentum durch die Betonung auf Freude, innere Hingabe und persönliches Gebet zu stärken. Der Gründer, der legendäre Baal Shem Tov, der verlagerte den Fokus vom Gelehrtenstudium auf die emotionale Nähe zu Gott, die jedem Juden, auch die einfachsten, offen stand. Und diese Bewegung breitete sich über Galizia, das ist im östlichen Teil der KUK-Monarchie gewesen, breitete sich aus. Es konnte sich da relativ leicht entfalten, weil die Habsburger bekanntlich ein bisschen toleranter waren. Mein Großvater väterlicherseits war in jungen Jahren stolzer Soldat in der Armee von Franz Josef. Und das hat er immer wieder betont. Also die Gegensatz, das waren die Misnagdim, also Neged ist Hebräisch, also für Gegner, also das waren die Gegner. Die waren angeführt von Rabbiner Eliyahu ben Shlomo Zalman, also es war der Vilner Gaon. Und die haben das strikte Studium des Talmud als höchste Form der Gottesverehrung verteidigt. Und sie warfen dem Chassidismus vor, durch ekstatische Praktiken die Gesetze zu missachten, Gelehrsamkeit abzuwerten und gefährliche messianische Tendenzen zu fördern. Also gab wirklich böses Blut. Es ging so weit, dass der Vilner Gaon versuchte, da chassidische Bücher zu verbrennen, was eigentlich unter Juden gar nicht vorkommt. Aber so weit ging das. Und diese Bewegung zentrierte sich überwiegend in Litauen. Und ja, mütterlicherseits gibt es einen Litwak-Zweig. Ich und meine Mutter sind beide Produkte von Mischehen. Mein Vater fragte einst meine Mutter, bist du ein Litwak oder bist du ein Mensch? Und sie hat sie ihm offenbar verziehen. Also man fragt den Galizianer, was ist wichtiger, Kopf oder Herz? Das Herz. Und man fragt den Litwak, der Kopf, sonst wüsste das Herz nicht einmal, wo es schlägt. Ein Galizianer sagt stolz, unser Rebbe kann mit einem einzigen Wort die Herze entzünden. Und der Litwak antwortet, unser Rabbiner braucht dafür keine Worte. Ein Blick auf seine Fußnote genügt. Und der Litwak, beweise mir, dass es Gott gibt, der Galizianer. Beweise mir, dass es ihn nicht gibt, der Litwak. Das ist kein Argument. Tja, du hast es angefangen. Und der Galizianer, ich fühle, dass ich recht habe, der Litwak. Wenn Gefühle Beweise wären, hätte meine Tante Smicha, also die wäre dazu Rabbinerin ordiniert, das war damals und heute in beiden orthodoxen Welten ist das undenkbar. Und da gibt es die Israelis, die nicht unbedingt für ihre feinen Manieren bekannt sind. Während der sowjetischen Ära wurden ein Russe, ein Pole, ein Amerikaner und ein Israeli interviewt. Der Interviewer fragt jeden, Entschuldigung, was ist Ihre Meinung zum momentanen Fleischmangel? Und der Russe, was heißt Meinung? Der Pole, was heißt Fleisch? Der Amerikaner, was heißt Mangel? Und der Israeli, was heißt Entschuldigung? Ja, wie wir gesehen haben, lebt der jüdische Humor von Gegensätzen. Einerseits, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Wir sind klein, wir sind fehlbar und wir sind oft recht lächerlich. Andererseits, wir sind Bezelem Adonai, im Ebenbild Gottes geschaffen. Mit Würde und mit Eigenschaften ausgestattet, die uns von allen anderen Lebewesen unterscheiden. In unserer Seele tragen wir auch ein Stückchen Himmel. Aber wir stolpern immer wieder über den Staub an unseren Schuhen. Leider handeln wir allzu oft, ohne unsere besonderen Eigenschaften einzusetzen. Oder noch schlimmer, wir missbrauchen sie. Denn wir sind nicht nur das gefährlichste Tier auf Erden, wir sind auch das beratungsresistenteste Tier auf Erden. Wir lernen äußerst selten von unseren Fehlern und wir tappen immer wieder in die gleichen selbst erstellten Fallen. Ja, in die Unfreiheit unserer eigenen Fesseln. Genau hier setzt der jüdische Humor an. Er verspottet den Menschen nicht, sondern er verspottet ihn nicht, um ihn zu erniedrigen. Nein, also er wird da ein bisschen durch den Kakao gezogen, um ihn an beides zu erinnern. An den Staub, aus dem er gemacht ist und an den Himmel, zu dem er sich erheben kann. Er lacht, dieser Humor lacht über unsere Torheiten, ohne unsere Würde zu leugnen und hält uns auch einen Spiegel vor, in dem wir zugleich unsere Schwächen und unsere Möglichkeiten erkennen. Beides. Unser Humor ist denn kein Luxus, sondern es ist Überlebensmittel. Es ist Trost, wenn die Welt dunkel wird. Es ist Widerstand, wenn die Angst groß wird. Und er ist Freiheit, wenn es eng wird. Der Mensch ist lächerlich, der Mensch ist großartig und meistens ist er beides gleichzeitig. Unsere ganze Existenz ist begrenzt, unvollkommen und auch manchmal absurd, dennoch von unzerstörbarer Würde. Was für ein Glück, dass der Ewige uns auch den Humor mit auf den Weg gegeben hat. Das ist wirklich ein großes Geschenk.